Deshalb hat mich dieses Buch halt wirklich so nachhaltig irgendwie beschäftigt. Nicht zwangsläufig wegen den vielen, vielen fachlichen Inhalten oder so, sondern vor allem, weil es mich halt so immer so auch so auf so eine Reise geschickt hat, ganz neu über die Dinge nachzudenken. Aber ich finde es so spannend, dass in diesem Buch auch einfach noch mal ganz deutlich wird, dass es auch so eine subtile Frauenfeindlichkeit gibt oder einen subtilen Rassismus.
Man kann so viel lernen aus weltpolitischen Geschehen für sein eigenes kleines Leben und andersrum. Ich mag das irgendwie echt so gerne. Das merke ich immer wieder, wenn ich Texte lese. Deswegen bin ich auch so eine Kolumnenliebhaberin. Wenn irgendwie solche Themen mit persönlichen Erfahrungen oder anhand von persönlichen Erfahrungen erzählt werden und besprochen werden.
Finde ich, ist es total toll, wenn dieses introvertierte etwas Lesen eben auch
so ins Außen geht, ne?
Ja, so ja. Schöne Begegnungen irgendwie entstehen lassen kann. Also das war wirklich ein richtiger Gamechanger für mich, das Buch. Willkommen zurück. Ich bin Raphael.
Ich bin Emma.
Und das ist Vorwärtsfallen, der Podcast, in dem wir uns in die kleinen Geschichten des Alltags, aber auch die großen Fragen des Lebens stürzen.
Wo bewegt uns Kunst, Kultur und das ganz eigene kreative Schaffen?
Was lässt uns nicht los?
Wie wollen wir leben und was hilft uns dabei?
Fallen ist hier jedenfalls erlaubt, denn wir stehen auch gemeinsam wieder auf. Emma!
Raphael, hallihallo.
Da sind wir wieder. Hallo.
Ja. Na du? Wie geht's? Wie steht's?
Ah, es geht ganz gut. Ich bin jetzt langsam werde ich wieder gesund. Es ist,
ja.
Es hält sich aber wirklich hartnäckig. Also das hatte ich echt noch nie.
So richtig, ja, ich auch
so richtig,
nicht.
So richtig fies. So eine Grippe, die sich so an dich dranhängt und dich nicht loslässt. Ich will die ganze Zeit dabei sein.
Vor allem diese Erschöpfung halt so verrückt. Also irgendwie, wenn ich irgendwie einen langen Tag hatte oder so, merke ich, mir hängt es noch so richtig in den Knochen. Da geht es irgendwie
krass,
nicht so
oder?
Richtig weg. Ja,
ja
schon beängstigend irgendwie. Aber wir trinken einfach ganz viele Vitamin-C-Shots und dann wird das ganz fix wieder.
Ja, und dann werden wir wieder fit.
So.
Fitti, fitti.
Ja. Du, Raphael,
Emma.
Ich habe gehört,
den Spieß um.
Wie heißt es? Den Spieß um. Sprichwörter sollte ich wirklich einfach lassen. Ich weiß immer nicht, wie die zu Ende gehen.
Ach Quatsch, alles gut. Ja, nee, genau, wir drehen das Bücherregal um, den Spieß um.
Das Bücherregal, ja.
Genau,
genau.
Heute bin ich am Drücker und habe mal meine... drei Bücher mitgebracht, die doch sehr Eindruck auf mich gemacht haben.
Ja.
Und ich weiß
nicht. Hast du gerade extra nicht Lieblingsbücher gesagt?
Ja, ich meine, ne, man muss ja wirklich auch irgendwie so ein bisschen den Titel ehren der Folge. Aber fällt dir das nicht auch total schwer, wenn du sowas.
Es ist so schwer.
Dir aussuchen musst? Also, ich habe so gedacht, wir müssen auch ob der Zeit einfach das so ein bisschen kuratieren und sagen, wir nehmen nur drei oder, ne? Und das ist mir so schwer gefallen, zu sagen, das nicht, dafür das andere. Das nicht, dafür das andere.
Ja.
So dieses.
Vor allem, weil es ja auch irgendwie so Momentaufnahmen sind, ne? Also irgendwie, ich glaube, wenn man uns in 5 Monaten fragt, haben wir wahrscheinlich auch wieder nochmal andere Titel. Also man kann halt nicht so ein bisschen nicht so wirklich abstellen, dass das natürlich auch irgendwie im zeitlichen Kontext gerade doch noch aktuell ist oder man irgendwie. Ich weiß nicht, viel über ein Thema nachgedacht hat oder so, dass das nochmal so aufploppt. Weil ich tue mich auch sehr, sehr, sehr schwer mit diesem All-Time-Favorite-Begriff. Also,
ja, total. Aber ich habe jetzt auch tatsächlich, also da ist ja dann immer die Frage, so welchen Faktor zieht man heran? Also vielleicht ist das ja auch eine gute Frage für unsere HörerInnen da draußen. Wenn ihr jetzt drei Lieblingsbücher, also im Thema Sachbuchbereich so euch auswählen müsstet, welche würdet ihr da nehmen? Und vor allem finde ich auch spannend, welche Kriterien zieht man da dafür heran? Weil für mich persönlich, ich habe mir jetzt so überlegt, so was sind wirklich Bücher, die irgendwie auch noch so Jahre später noch irgendwie so präsent sind oder irgendwie so einen Teil von mir geprägt haben, der noch immer aktiv irgendwie mit diesen Prinzipien arbeitet oder mit dieser, mit diesen Gedanken, die da geteilt werden. Und das war jetzt so mein Kriterium, dass ich gesagt habe, das muss erfüllt sein. Und dann war die Liste schon ein bisschen kürzer. Und genau, und dann dachte ich, hat man einfach so aus jedem Bereich etwas. Also ich habe so ein bisschen was, was auch so, ja, vielleicht auch so gesellschaftlich irgendwie vielleicht auch gerade sehr relevant ist. Was auch eher so zeitlos und sehr spirituell ist. Und ja, und sowas, was vielleicht auch so ein Nischenpublikum vielleicht interessieren könnte.
Okay, ich bin richtig, richtig gespannt, Raphael. So, jetzt ist die Frage, ich freue mich ultra.
Jetzt ist die Frage, womit fange ich an? Ich würde sagen, wir arbeiten uns so ein bisschen die Leiter der Abstraktion hoch.
Ja.
Und fangen vielleicht mit, ja, was eher Bodenständigem an. Also aktuell haben mir jetzt auch immer viel über Politik nachgedacht und die politische Arena und so. Und was mir auf jeden Fall auffällt, so in den Debatten, die ja aktuell auch irgendwie so stattfinden, ist so diese Aufgeregtheit. Fällt dir das auch auf?
Mhm.
So dieses, also ich verstehe es zu einem gewissen Grad, gerade so diese Empörung und so weiter über bestimmte Sachen. Aber dass in den Debatten auch immer irgendwie so eine, so alle sind so aufgekratzt, weißt du?
Ja. Yeah.
So gefühlt.
Da steckt eine Menge Emotion drin, was die Debatte natürlich immer sehr erschwert.
Ja, ja, und jetzt fragt man sich, warum fängt er jetzt davon an? Ich fange davon an, weil das erste Buch ist, was ich noch sagen wollte, von Helmut Schmidt. Ich hatte das schon mal, genau, ich hatte das schon mal in der Folge erwähnt und dachte, dass, ja, das hält sich auf jeden Fall.
Cool, das finde ich jetzt gerade super passend, also
ja,
freue ich mich drauf.
Fand ich nämlich auch, also dass das irgendwie auch so einen aktuellen Bezug hat, weil ich finde, er ist so das perfekte positive Gegenbeispiel zu jemandem, der aufgekratzt und aufgeregt Debatten führt, so, weil ja, der war ja wirklich immer extrem tiefenentspannt. Also es war ja schon fast gruselig, wie tiefenentspannt er da saß und an seiner Zigarette gezogen hat und gesagt hat so, ja, mit Geiselnehmern verhandeln wir nicht. Und weißt du, so diese ganzen Moves, die er so gemacht hat, ne, also inhaltlich ja, mag man sich darüber streiten und so weiter, aber ich finde so als Mensch hat er einfach mich sehr beeindruckt und ich bin wirklich so richtig erst so mit ihm in Kontakt gekommen, tatsächlich auch über dieses Buch. Und Helmut.
Wie bist du?
Ja.
Sorry, ich wollte dich gar nicht unterbrechen, aber wie bist du damals drauf gekommen? Weil ich finde, das ist schon so eine Persönlichkeit, mit der, also ich würde jetzt nicht als erstes drauf kommen, irgendwie ein Buch von einem Kanzler zu lesen, glaube ich.
Ja,
jetzt so, wenn
nee, gut,
ich mich mit irgendwas auseinandersetzen will.
Ich glaube, als ich das schon mal in der Folge erwähnt habe, bin ich da auch einfach mal so da irgendwie auch drauf gekommen. Und wenn ich so mir recht überlege, kam das wirklich so dadurch, dass ich so konträre Ansätze brauchte irgendwie, weil ich auch immer irgendwie in derselben Selbsthilfe-Bubble irgendwie unterwegs war zu dieser
ja,
Zeit. Ich weiß nicht, es war 2015 oder so war das. Auf jeden Fall war ich so immer im selben Bereich unterwegs, weißt du, und dachte so, es war halt so in meinen 20ern, weißt du, ich hatte so die ganze Zeit den Struggle, dass ich nicht Entscheidungen treffen konnte, weißt du, ich konnte keine Entscheidungen treffen und diese Entscheidungen dann verantworten und so. Ich hatte einfach die ganze Zeit so eine Verantwortungsangst, würde ich es mal nennen.
Ja.
Also diese Angst, irgendwie jetzt irgendwas zu entscheiden und dann schließt sich da eine Tür und die ist dann zu oder so, ne? Das war so meine Angst. Und dann dachte ich so, ja, wer sind denn die Role Models, wer sind denn die Vorbilder, die so richtig gut da drin sind, richtig kritische Entscheidungen zu treffen und die dann vor allen Zweiflern und Kritikern zu vertreten. Und das sind am Ende des Tages natürlich Leute, die ja vielleicht Politiker sind, ne? Oder Politikerinnen.
Ja, voll der spannende Ansatz eigentlich, weil du hast so total recht, am Ende sind es die, ja.
Voll, weil Politik an sich hat mich zu dem Zeitpunkt jetzt auch wirklich nicht großartig interessiert, aber was für ein Mensch man sein muss, um in diesen Bereichen bestehen zu können, weißt du?
Ja.
Und ja, so große Entscheidungen zu treffen, wie es halt zum Beispiel ein Kanzler wie Helmut Schmidt tun musste, so, ne?
Ja. Ich finde es auch generell, das schon mal direkt wieder als ersten Tipp, wenn man, wenn man so auf der Suche ist nach neuer Lektüre, ich finde es echt, gerade weil wir, da sprechen wir auch oft drüber, uns immer weniger außerhalb unserer Komfortbubble irgendwie bewegen. Also wir kommen echt wenig in Diskurs in unserer Gesellschaft mit Leuten, die sich nicht in denselben Sphären befinden wie wir. Da haben wir ja auch schon eine Folge drüber gesprochen.
Ja.
Und da finde ich es echt immer mal super spannend oder einen coolen Tipp, mal zu überlegen, okay, was, womit setze ich mich sonst nicht auseinander oder mit welchen Persönlichkeiten setze ich mich nicht auseinander, ne? Oder welchen Inhalten, dass man da vielleicht mal reinguckt, weil ich finde gerade so Politik und Gesellschaft und so, es lässt sich so viele Inhalte auf andere Inhalte adaptieren. Also man kann so viel lernen aus weltpolitischen Geschehen für sein eigenes kleines Leben und andersrum, also ja.
Ja, genau. Also ich glaube, es geht auch viel darum, so sich selber vielleicht auch ein bisschen zu kennen. Bin ich jemand, der irgendwie gut am theoretischen Modell lernt oder der gut am Vorbild lernt zum Beispiel? Und,
ja.
Und dann ging es halt wirklich nur noch darum, dass ich eine gute Frage stelle, ne? Also weil mir war klar, ich brauche irgendwie ein gutes Vorbild, weißt du? Und so die Frage war halt wirklich so, ja, wie kann man eigentlich verantwortungsbewusst durchs Leben gehen oder große Entscheidungen vertreten können, so, ne? Und ja, so bin ich dann beim Helmut gelandet. Und ja, finde auch seine Biografie einfach super spannend und interessant und ja, und am Ende des Tages waren so zwei Punkte einfach super entscheidend für mich bei dieser Lektüre und das war halt so sein Begriff von Pflichterfüllung, also weil Pflicht für mich so total negativ besetzt war, weißt du, so das war für mich so Hausaufgaben in der Schule machen, überhaupt Dinge machen, die man eigentlich nicht machen will, das ist Pflicht, so, ne?
Ja.
Und sein Begriff der Pflichterfüllung ist halt mehr so inspiriert von den Stoikern, dass das so eine selbsterkannte Pflicht ist. Also, dass wenn man sozusagen, wenn man die eigene Vernunft befragt und spürt, was ist das Richtige in dieser Situation? So, meine Vernunft sagt mir das und das ist jetzt das Richtige. Dass das dann eine selbsterkannte Pflicht ist, so. Und dass es da quasi darum geht, so diese Pflicht für sich dann zu erfüllen. So.
Mhm.
Und das war für mich so ein, auch wieder so ein schönes Reframing irgendwie. So eine neue Art, irgendwie darüber nachzudenken. Und er spricht da auch ganz viel eben über seine eigenen Vorbilder in diesem Buch und hat da eben auch Marc Aurel immer wieder erwähnt, also den alten Stoiker. Ja. Und da bin ich dann halt auch flussaufwärts gelaufen und habe auch die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel danach gelesen. Und dann wurde
dann
auch
einmal im Rabbit Hole gelandet.
Ja, genau,
ja,
genau. Aber da wurde auf jeden Fall dann auch irgendwie so ein Schuh draus, weil das war wirklich das, was mich da sehr angezogen hat. Nämlich diese Art, wie diese, ja, in dem Fall Männer, die quasi so große Entscheidungen für viele, viele Menschen treffen, das vor sich selber moralisch auch rechtfertigen, so. Also quasi so die eigenen kleinen Lebensentscheidungen als 20-jähriger Künstler so auf Steroiden, auf einen ganzen Staat übertragen. So, weißt du, so wenn man so dieses Extrem einfach betrachtet, dass allein das schon hat mich in dem Moment sehr entspannt zu sagen, Gott sei Dank muss ich hier keine Geiselnahme auflösen, sondern ich muss nur entscheiden, was mein nächster beruflicher Schritt ist. Oder,
ja,
ne, aber die Prinzipien dahinter, die haben mich echt weitergebracht. Also
cool.
Ja.
Echt super spannend. Und ist das auch in, also ist es sehr autobiografisch quasi geschrieben?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Also so schon einfach zu lesen, jetzt keine hochpolitische Sprache, weil davor habe ich ja immer so ein bisschen Angst, wenn ich mich an solche Werke mache.
Nö, es ist eigentlich super angenehm, wie er das, wie er das darlegt. Und ich habe das auch als Hörbuch gehört. Und er spricht das selber und das
Oh, cool.
Wobei,
das liebe ich, ja.
Und nee, ich will jetzt nichts Falsches sagen.
Ja.
Spricht er das selber? Ich habe ihn gerade die ganze Zeit im Ohr, weil ich so denke, auch so an die Interviews denke.
Ja, sonst reichen wir es nochmal nach, schreiben wir mit den Shownotes, wenn es das gibt.
Ja, so oder so war auf jeden Fall ein sehr gutes Hörbuch auch.
Ja.
Und genau, kann ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen.
Ja, cool. Kommt direkt auf meine Liste, weil ich habe zu Helmut Schmidt auch eh ein sehr, also so ein sehr besonderes Verhältnis. Ich glaube, es liegt an dem großen Verlagshaus, das er auch sehr geprägt hat als Chefredakteur, das mir persönlich sehr am Herzen liegt. Deswegen habe ich irgendwie auch so eine besondere Dynamik dazu, aber ich habe das Buch tatsächlich auch noch nie gelesen, obwohl du schon öfter was von erzählt hast. Das kommt jetzt wirklich mal auf die Prioritätenliste bei mir. Also damit hast du mich schon mal.
Nice.
Ja,
ja, und
schon
es gibt
mal
auch,
sold.
Also, wo wir schon hier beim Tipps geben sind und so, es gibt doch auch, es gibt auch, glaube ich, das läuft auf Netflix gerade auch oder vielleicht auch auf Prime, keine Ahnung. Auf deinem Streamingdienst deiner Wahl läuft das gegebenenfalls so eine Biografie auch von Helmut Schmidt.
Ah, cool. Habe ich gar nicht mitbekommen.
Ich weiß nicht, ob die auch so heißt. Reichen wir nach. Kommt
Reichen
auf jeden Fall.
Reichen wir auch nach.
Ja, kommt in die Shownotes.
Ja.
Welche ich meine. Aber die ist zum Beispiel auch ganz gut, wenn man, sag ich mal, in seiner Biografie auch irgendwie interessiert ist. Und das ist so ein Mix aus so Spielszenen. Und eben auch so Interviews mit ihm persönlich und so.
Ja.
Und das ist echt auch nochmal recht bewegend. Also für alle, die sich das vielleicht nicht als Buch zu Gemüte führen wollen.
Ja.
Ja.
Ja, der hat echt irgendwie so ein, also das, was du eben am Anfang meintest, so mit dieser Ruhe und dieser Gelassenheit und dieser Zigarette noch so im Mund irgendwie dabei. Ich finde es auch so eine ganz besondere Dynamik, die man sich jetzt irgendwie, wenn man sich PolitikerInnen anschaut, die gerade agieren, irgendwie kaum mehr vorstellen kann.
Voll.
Die irgendwie diese alte Bundesrepublik so ausstrahlt. Ich war tatsächlich auch in seinem Büro, als Chefredakteur, das Büro habe ich besuchen dürfen.
Ach,
geil. In dem Verlag. Also im Zeitverlag, das kann man jetzt auch mal so aussprechen. Und die haben den Raum quasi genauso gelassen, wie er den verlassen hat. Also da liegen echt noch so Notizen auf dem Tisch und der Aschenbecher ist noch gefüllt und so. Und es hat auch so einen ganz, ganz besonderen Charakter. Und irgendwie, ich finde, allein das macht es sich so spannend, sich mit dieser Figur auseinanderzusetzen, weil das hat sowas, das habe ich als Kind noch vielleicht so erahnen dürfen, dass es so eine Form von Politik irgendwie gab oder so Figuren in der Politik. Aber gerade wenn man sich das jetzt mal im Kontrast anguckt, ist es irgendwie super spannend zu merken, was da für eine andere Dynamik irgendwie geherrscht hat. Ja,
ja, total. Und vermutlich ist es auch nicht so richtig vergleichbar, aber ich finde einfach so diese Haltung, ich fand das einfach immer total angenehm, in so Interviews oder so von ihm auch zu sehen, wie es auch geht. Weißt du, wie man auch irgendwie Autorität zum Beispiel ausstrahlen kann, ohne irgendwie total dominant und laut und aggressiv zu sprechen oder so, sondern dass es da auch sowas gibt wie so eine stille Autorität, ne? Wo man sich eben Zeit nimmt und Worte mit Bedacht wählt und so. Also das fand ich schon sehr, hat mir schon sehr imponiert, muss ich sagen.
Ja, cool. Ist
genau.
Ein guter erster Tipp, würde ich sagen.
Das ist Buch 1. Und das zweite Buch ist von einer Frau, von Glennon Doyle. Das ist eine amerikanische Schriftstellerin. Und die ist, also von der bin ich auch unheimlich Fan. Also das erste Buch, was ich von ihr gelesen habe, war Love Warrior. Da sinniert sie so ein bisschen über ihre, über ihre Trennung von ihrem Mann und auch so ein bisschen, da geht es auch so ein bisschen um ihre, ja, um diese Glaubenssätze und kulturellen Käfige, sage ich mal, die sie da irgendwie auch so gehalten haben oder in so eine Tragödie irgendwie geführt haben. Und das Buch, über das ich eigentlich sprechen will, ist Ungezähmt, heißt das.
Mhm.
Englischer Titel ist Untamed. Und das ist, wann ist das rausgekommen? Ich glaube, vor 2 Jahren.
Ja, wollte gerade sagen, ist noch nicht so lange her,
Nee, genau, das ist noch nicht so lange her. Und das ist auch das Buch, was ich hier total gerne einfach erwähnen will, weil das auch nochmal einfach ganz kompakt auch so abrundet und auch mit aufnimmt, was ich in Love Warrior auch so geliebt habe. Und das ist so, sie hat so eine sehr klare und authentische Sprache und es ist so sehr, auch sehr kurz zum Teil. Also es sind sehr kurze Essays, die aber super on point sind und sie hat einfach auch so eine ganz entwaffnende Authentizität. Also so, die nimmt kein Blatt vor den Mund, auch so sehr, sehr persönliche Geschichten zu erzählen von, ja, ganz harten Gesprächen, die sie zum Teil mit ihrem eigenen Vater führen musste oder mit ihrer Mutter oder, ne, dass sie auch jetzt zum Beispiel in einer queeren Beziehung ist mit einer Frau und vorher eben in einer heteronormativen Beziehung war und da eben auch Kinder gekriegt hat und so weiter und zum Beispiel auch total involviert in der Kirche eigentlich immer war und da auch eben harte Gespräche geführt hat. Und das zieht sich halt so ein bisschen durch, diese harten Gespräche, denen sie sich halt auch gestellt hat und von denen sie dann auch zum Teil in diesem Buch erzählt. Und es war so inspirierend, das einfach zu lesen, weil das so Themen sind, mit denen wir uns alle tagtäglich andauernd beschäftigen. Also so Themen, also was sich komplett durchzieht, ist auf jeden Fall so auch Frauenrechte und das Thema, inwiefern besonders Frauen einfach mental in Käfigen gehalten wurden, weißt du, dass bestimmte Glaubenssätze einfach immer wieder da waren und es jetzt halt voll die Aufgabe ist, sich davon als Frau auch mental zu befreien, aber auch so als Menschheit als solche, also weil das betrifft auch uns Männer oder, ne, alle dazwischen, so, ne, weil das einfach so, ja, und so prägt diese Art, wie eben auch so, ja, Misogynie sich irgendwie auch so, irgendwie auch so fortsetzt und, ja, und das passt eigentlich auch ganz gut, das ist, finde ich, auch immer so wie die Luft, die wir atmen, so, das ist so, das ganz Offensichtliche gibt, über das wir auch wahrscheinlich immer mal wieder irgendwie gestolpert sind in den Nachrichten oder in einer Reportage oder in irgendwas, was ein Influencer erzählt hat oder so, dass diese Themen, dass wir so an der Oberfläche uns da ganz viel mitbekommen. Aber ich finde es so spannend, dass in diesem Buch auch einfach noch mal ganz deutlich wird, dass es auch so eine subtile Frauenfeindlichkeit gibt oder einen subtilen Rassismus zum Beispiel. Und sie machte halt diese coole Metapher mit dieser Luft, die wir atmen. Dass es halt wirklich so ein bisschen ist wie so, ja, wie so leicht verpestete Luft, die wir aber tagtäglich einatmen und uns deswegen nicht so davon freisprechen können, dass nicht auch in jedem von uns irgendwie so ein so bisschen frauenfeindliches Gedankengut ist oder ein bisschen rassistisches Gedankengut ist. Und es halt an jedem von uns liegt, uns da selber Heilung zu geben oder uns dazu hinterfragen oder bei bestimmten Sachen einfach mal zuzuhören, statt da direkt eine Meinung zu haben oder so.
Ja, ich finde, das ist so ein wichtiges Thema, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir das nicht leugnen können, dass es so ist, dass wir gesellschaftlich so aufgewachsen sind und geprägt worden sind, dass Rassismus und Sexismus in so vielen alltäglichen Dynamiken besteht, gerade in unserem westlichen System. Deswegen finde ich es irgendwie, ne, das tut im ersten Moment vielleicht immer weh, sich auch damit irgendwie selbst zu konfrontieren, dass es so ist. aber umso wichtiger finde ich irgendwie, dass man sich damit auseinandersetzt und das sich nochmal irgendwie so spiegelt und so ein bisschen, ja, da nicht die Augen vor zumacht.
Ja, total. Vor allem, ich finde, wo wir auch so ein bisschen Gefahr laufen, ist so dieses, dass diese ganzen Buzzwörter so allein durch diese Frequenz an Bedeutung verlieren irgendwie. Weißt du, so, dass man irgendwie so das in so eine Schublade steckt und sagt, ja, Frauenfeindlichkeit ist das, Rassismus ist das und so. Und wir so ein bisschen die tatsächlichen Geschichten aus den Augen verlieren, die diese Begriffe oder diese Phänomene eigentlich konstituieren. Und das sind ja ganz persönliche Geschichten oder so ganz ja, subtile Dinge, also die zum Beispiel auch in einem von diesen Texten aufgegriffen wird, wo sie zum Beispiel eine Auseinandersetzung mit ihrem Vater über das Thema Rassismus hat, was total spannend ist, weil es auch so ein, zum Beispiel so ein Generationenunterschied deutlich macht irgendwie. Wo sie eben ihrem Vater tatsächlich so diese ganz subtile Art erklärt, die eben, ja, wo das eben ist wie die Luft, die wir atmen, dass die Art, wie wir Leute im Fernsehen abgebildet sehen, dass wir die Art, wie irgendjemand gezeigt wird oder wie viele schwarze Menschen wir im Fernsehen sehen oder so, dass das, dass das einfach was mit uns macht, so. Und ja, und das alles halt in so einer sehr entwaffnend, ehrlichen, authentischen und ja, schönen Sprache auch einfach.
Irgendwie. Cool. Ich mag das irgendwie echt so gerne. Das merke ich immer wieder, wenn ich Texte lese. Deswegen bin ich auch so eine Kolumnenliebhaberin. Mhm. Wenn irgendwie solche Themen mit persönlichen Erfahrungen oder anhand von persönlichen Erfahrungen erzählt werden und besprochen werden und irgendwie so näher beleuchtet, weil ich finde das manchmal irgendwie super anstrengend und abstrakt, wenn man halt sehr, sehr sachliche Texte liest, sehr, also jetzt eine Analyse von rassistischen Strukturen in der Werbung oder im Fernsehen. Ich finde es sehr abstrakt, es ist sehr weit weg von uns und es ermüdet mich irgendwie, solche Arten von Texten mir zumute zu führen.
Und es fühlt sich manchmal so. Und es fühlt sich manchmal so belehrend an, innerlich, wenn man sowas so Fachliches liest und da jemanden zu haben, der einen so an die Hand nimmt, verbal.
Ja,
also es,
belehrend und ich finde auch immer so distanziert, oder? Weil ich finde so irgendwie, in dem Moment, wo ich irgendwie so eine wissenschaftliche Abhandlung über Rassismus lese, ist das überhaupt nicht nah an mir dran. Also, ne, da habe ich einen sehr abstrakten sehr distanzierte Beziehung zu dem Begriff Rassismus oder zu dem, was da an strukturellen Ungleichheiten und so bestehen. Und wenn ich aber jemanden höre, mit dem ich mich irgendwie identifizieren kann, was der für eine Geschichte erlebt hat und wo er das an sich selbst merkt oder merkt an seinem Umfeld, dass Rassismus oder Sexismus herrscht, finde ich das irgendwie immer so viel näher an mir, ob ich jetzt mich mit der Person identifiziere zu 100% oder nicht, sei mal dahingestellt, aber es hat irgendwie so eine Menschlichkeit, die diese wichtigen Themen irgendwie noch viel näher bringen.
Ja, voll.
Deswegen finde ich das immer so angenehm.
Ja, total. Und ich finde, das braucht es auch irgendwie so, nicht nur Leute, die uns die Dinge irgendwie sehr fundiert erklären, sondern auch, die uns irgendwie vielleicht dazu inspirieren, mal neu über ein Thema nachzudenken oder auf eine emotionale Weise vielleicht auch an etwas ranzugehen, was wir sonst immer sehr sachlich betrachtet haben. Und das hat sie halt auch mit diesem Buch wirklich geschafft, dass ich wirklich ich hatte danach so ein richtiges Gefühl dazu, weißt du, so ein Gefühl dazu, was vorher ein sehr abstraktes Thema war. Und hat mich so wirklich so aktiviert, da ganz neu drüber nachzudenken. Und deshalb hat mich dieses Buch halt wirklich so nachhaltig irgendwie beschäftigt. Nicht zwangsläufig wegen den vielen, vielen fachlichen Inhalten oder so, sondern vor allem, weil es mich halt so immer so auch so auf so eine Reise geschickt hat, ganz neu über die Dinge nachzudenken. Und ich finde, wenn das ein Buch schafft,
10 von 10, ja.
Ja,
das wirklich ist total schön, wenn Sprache das schafft oder Lektüre, ja.
Ja, und sie hatte auch einfach so, es geht auch einfach ganz viel darum, so sein eigenes Leben zu leben, ne? Und irgendwie so den Mut, das eigene Leben auch so zu gestalten, wie es einem selber entspricht irgendwie. Und macht das natürlich so an ihrem eigenen Beispiel, wo sie wirklich krasse Abgrenzungsnummern durchmachen musste, um ne, jetzt irgendwie so dieses Familienglück zu leben, was sie gerade auch lebt mit ihrer Partnerin zum Beispiel. Und da gibt es einfach echt schöne Anekdoten, auch wie sie zum Beispiel auf Leserbriefe, LeserInnenbriefe geantwortet hat, wo sie zum Beispiel einer Frau, die irgendwie ihr, ja, die ihr behindertes Kind irgendwie pflegen muss und irgendwie sehr verzweifelt war, weil sie irgendwie zu nichts anderem kommt und irgendwie, ja, so sehr verzweifelt war einfach und sich an sie gewendet hat und sie ihr diese Frage gestellt hat, die sie immer wieder gerne irgendwie stellt und das ist dieses, wie sähe das schönste und wahrhaftigste Leben für dich aus, wäre so die Übersetzung. Und ich finde diese Worte schön, schön und wahrhaftig.
Ja.
Und dann hat sie ihr diese Frage gestellt, wie sähe das schönste und wahrhaftigste Leben für dich aus? Und dass sie dann eben darauf geantwortet hat, dass sie da erst gemerkt hat, dass ihr Leben so, wie es gerade ist, dass sie dieses Kind pflegen darf, genau das für sie ist. Das Schönste und das Wahrhaftigste. Es ist nicht das Leichteste. Und es ist nicht das Glamouröseste und es ist nicht das, das angenehmste Leben, aber es ist das Schönste und das Wahrhaftigste für sie. Und deshalb mag ich diese Frage einfach total gerne und habe die auch sofort in die Tasche gesteckt und gesagt, so, boah, die stelle ich mir und stelle ich anderen total gerne. So.
Ja, das ist echt irgendwie, wahrhaftig ist so ein schönes Wort auch oder so ein inhaltsvolles Wort. Ich mag es auch total gerne. Ja, das ist echt eine schöne Frage.
Es schickt einen so auf so eine Reise einfach.
Ja. Ja, cool.
Genau.
Kommt auch auf die Liste. Ich habe hier heute noch richtig was zu tun. Ich kann gleich direkt erstmal ein paar Bücher bestellen.
Und los.
Ja.
Emma, eigentlich bräuchten wir so Amazon Affiliate Links dann werden wir reich.
Ja.
Nein.
Ja.
Aber ne.
Nein.
Liebe Leute, geht auf jeden Fall in den Buchladen bei euch ums Eck und unterstützt den lokalen Einzelhandel bitte.
Ja, bitte. Ich habe gerade bei gestern auch noch meinen anderen Podcast gehört. Ja. Da haben die auch drüber gesprochen. Es ist so wichtig.
Voll.
Es ist so wichtig und es macht auch Spaß, es tut auch gut. Also ich hatte letztens wieder so eine süße Situation, weil ich habe hier in meiner Straße auch so eine süße Buchhandlung. Und die kuratieren das so richtig schön. Also irgendwie, ich komme da immer rein und habe Lust
zu
lesen.
Wie heißt die denn?
Die heißt Litti, ist in der Kölner Südstadt.
Ah, genau. Litti, okay.
Ja, sehr schön. Und die haben echt eine tolle Auswahl und stellen das immer so zusammen, dass man halt immer Bock hat zu lesen, weißt du? Ich gehe da gar nicht rein und denke mir so, ich brauche dieses Buch, also es geht natürlich auch, aber ich gehe da voll gerne rein und habe danach so 5 neue Bücher, auf die ich Lust habe. Und die haben so eine Wand, da sind die Empfehlungen der BuchhändlerInnen mit drinne in den Büchern. Und dann steckt da so eine kleine Karte drin und dann steht da was zum Buch. Und dann hatte ich das letztens, dass ich mir eins ausgesucht habe und die Buchhändlerin, also habe das rausgenommen, bin halt hin und meinte, ich hätte das gerne. Und die Buchhändlerin hat sich so richtig doll gefreut, weil die meinte, oh, das ist meine Empfehlung, wie cool und so. Und irgendwie war das so ein schöner Moment und so verbindend. Und das Buch hat mir total viel Spaß gemacht, dann zu lesen, weil ich irgendwie so ein Gesicht dazu im Kopf hatte. Deswegen unterstützt den lokalen Buchhandel.
Ja, und ich finde das so toll, Emma. Ich finde das so toll und ich liebe das auch zum Beispiel bei meinen Büchern, wenn so menschliche Geschichten daraus entstehen, weil man das irgendwie verschenkt oder irgendwer das empfiehlt oder so. Und so hattest du ja jetzt auch so einen Moment einfach mit dieser Buchhändlerin. Einfach dadurch, dass sie das empfohlen hat, du es gekauft hast, ihr da in dem Raum zusammen wart und so. Von daher finde ich, ist es total toll, wenn dieses eher introvertierte etwas lesen oder so, eben auch, ja, zu so
so ins Außen geht, ne?
Ja, so, ja, schöne Begegnungen irgendwie entstehen lassen kann. Und das sind,
total,
sind ja so kleine Momente. Ich glaube, Katja Kuhlmann, ja, nennt das Zufallszwischenmenschlichkeiten. Und
ja,
Emma, ich lebe neuerdings dafür. Ich lebe ja, neuerdings,
ja, ich liebe
für
das auch, ja,
Zwischenmenschlichkeiten. Dass man die, ja, erkennt, feiert und vielleicht forciert. Sich mehr in Räume begibt, wo das möglich ist.
Total. Das ist irgendwie, man zehrt so lange davon. Also das sind immer die Geschichten, die, wo ich dann so aufgeregt meinen FreundInnen davon erzähle, dass das passiert ist.
Mhm.
Also diese Geschichte mit dem Buch, das habe ich bestimmt 10 Leuten erzählt, weil ich habe so gezerrt von diesem Moment. Ich bin echt so beflügelt irgendwie aus diesem Laden gegangen, weil mir das so gefällt, dass solche Momente irgendwie passieren. Und du hast total recht, gerade bei sowas, was eigentlich sehr introvertiert ist oder sehr für sich, sowas wie Lesen, wo man jetzt nicht direkte Interaktion hat, ist das irgendwie total schön. Und es ist schön, sich irgendwie so zusammenzusetzen und mal über seine Lieblingsbücher zu sprechen. Also ich merke, dass mir diese Folgen voll gefallen,
ja,
weil man so selten dann auch doch irgendwie drüber redet, was man vielleicht gelesen hat und was einen daran bewegt hat.
Ja, voll. Und man muss ja auch ehrlich sagen, es gibt ja auch selten dann so ein Setting, wo so das gegenseitige Interesse so da ist, wie jetzt bei ja, uns beiden.
Zwischen uns, ja.
Ja, oder so in so einem Podcast-Setting, wo es jetzt auch darum geht, sondern das sind ja dann oft so Situationen, wo man sagt so, hey, cool, da habe ich mal was zu gelesen von XY und so weiter, aber das sind dann leider oft so Settings, wo so hin und her gefeuert wird, wo dann womöglich das gar nicht so richtig zum Tragen kommen kann. Von daher,
ja,
brechen wir auch noch eine Lanze für Buchclubs, würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Buchläden und Buchclubs.
Vernetzt euch, ja.
Ja. Ja, drittes Buch, Emma.
Mhm.
Das ist so.
Jetzt wird es abstrakt, meinst
ja,
du?
Ja, abstrakt. Naja, es wird auf jeden Fall ein bisschen spiritueller, sage ich mal.
Okay.
Weil,
ja,
weil ich ja, ich meine, meine eigenen Bücher heißen ja auch pragmatische Poesie. Das ist ja schon so diese Zweigeteiltheit zum Beispiel von Pragmatismus und Poesie, ne? Von diesem eher weltlichen, handfesten und diesem, ja, bisschen außerirdischen, diesem inspirierenden Mysterium, mit dem wir da arbeiten in der Kreativität, was die Poesie zum Beispiel ausmacht, ne? Und das zieht sich halt auch wirklich so durch meine eigene Lektüre. Also, dass ich, ne, irgendwie auch gerne so den, so einen harten Stoizismus von einem deutschen Politiker zum Beispiel lese. Aber halt auch total gerne wirklich so, keine Ahnung, schamanische Sachen oder irgendwelche wirklich abgespaceden, esoterischen zum Teil Texte gerne lese. Weil,
ja,
weil was mich total interessiert und fasziniert, ist halt, wo sich diese unterschiedlichen Bereiche auf einem Berggipfel treffen, thematisch. Weil das kommt viel öfter vor, als man so denkt. Also wenn man zum Beispiel Bücher, keine Ahnung, soziologischer Natur liest und zum Beispiel neurologisch, ja, also so wie funktioniert das Gehirn eigentlich, und sich dann halt mal so tendenziell eher esoterische Bücher anschaut, die in diesem spirituellen Bereich unterwegs sind, dann wird man plötzlich ganz viele Überschneidungen finden zum Thema, wir gestalten unsere eigene Wirklichkeit.
Ja.
Und da gibt es ein Buch, was für mich wirklich im wahrsten Sinne des Wortes ein Schlüsselerlebnis war. Und das ist das Master Key System, heißt das.
Mhm.
Und das ist,
gutes Wortspiel, Raphael.
Ja, und das ist ein sehr altes Buch.
Ja.
Das ist aus den, ich meine, sogar den 20er Jahren. Von Charles F. Hanel heißt er.
Mhm.
Und ist im Endeffekt ein bisschen umfangreicheres Buch zum Gesetz der Anziehung, zum Resonanzgesetz, ne, wie man es auch nennen mag, aber dieses, das gleiche Energie, gleiches anzieht. Und ja, und dieses Buch hat einfach richtig Eindruck auf mich gemacht. Ich habe das ja kurz vor meinem Abi gelesen und das hat mich wirklich jahrelang begleitet, also bis heute eigentlich. Zehre ich da noch immer von irgendwie. Natürlich,
ist das so ein Grundlagenwerk in der Spiritualität? Also ist das sowas, wo sich viele auch drauf beziehen? Ja,
ja, also es beziehen sich, glaube ich, nicht so viele darauf, weil einfach dieses Buch The Secret, das Geheimnis, sehr populär geworden ist und es eigentlich eine sehr reduzierte Variante von dem ist, was eigentlich hinter diesem Gesetz der Anziehung steht. Also, weil bei The Secret zum Beispiel, da geht es so sehr viel um zum Beispiel Geld manifestieren und reich werden und so. Und es wird so ganz viel irgendwie auch so sprachlich einfach mit so, ja, ich nenne es jetzt mal primitiven Sehnsüchten irgendwie gespielt, so nach dem Motto, du kannst reich werden, du musst nur daran glauben und, weißt du, es ist alles so sehr reduziert, weißt du?
Ja, ja.
Und im Master Key System zum Beispiel gibt es auch so Kapitel, die heißen dann so Antworten aus dem Buch der Natur zum Beispiel. Und da geht es auch einfach so um diese Phänomene, dass Dinge sich auf für uns unerklärliche Weise auch manchmal einfach verändern. Also dass zum Beispiel irgendwie Käfer, die irgendwie lange genug in einem Glas irgendwie eingesperrt waren, wo sie nicht raus konnten, irgendwie irgendwann Flügel entwickelt haben, um da rauszufliegen oder so. Also dass es so in der Natur einfach ganz viele Dynamiken gibt, wo eine Frage auftaucht und die Antwort quasi auf ganz natürliche Weise entsteht. Und ja, also dieses Buch, wie gesagt, hat echt viel Eindruck auf mich gemacht und ich arbeite auch sehr viel mit so Affirmationen, also mit so einer positiven Sprache, bei mir mit dem Self-Talk, also wie rede ich mit mir selber eigentlich. Und das mache ich auch seit dieser Zeit und das ist wirklich sowas, was ich glaube ich nie so in der Form sage, weil das so immer irgendwie so viele Rückfragen irgendwie immer auslöst. Aber ich würde wirklich einen Großteil von dem, was ich als positive Entwicklung oder Erfolg irgendwie in meinem Leben bezeichne, wirklich darauf zurückführen, dass es alles mit einem bestimmten Mindset immer angefangen hat. Also, dass ich ganz lange, bevor ich meine Bücher geschrieben habe, wirklich daran glauben musste oder erstmal daran glauben lernen musste, dass ich jemand bin, der Bücher schreibt. So.
Ja.
Also, das ich habe ganz lange mir gesagt, ich bin Autor, bevor ich Autor war.
Weißt ja, du? Ja. Man muss da echt abstellen, dass man sich vielleicht zwischendurch dabei irgendwie albern fühlt oder man muss es auf jeden Fall extrem trainieren oder so. Aber das ist ja auch in der Psychologie einfach so ein, in Anführungszeichen, simples, aber sehr, 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 sehr wirksames Konzept. Und das sind ja diese self-fulfilling prophecies, die einfach sowohl in der positiven als auch in der negativen Richtung einfach so wirksam sind. Wir glauben einfach halt, was wir denken und was wir uns sagen. Und unser Kopf handelt danach nach dem, was wir uns die ganze Zeit zurufen quasi. Und wenn
nicht nur der Kopf, sondern auch der Körper und das energetische Feld um einen herum.
Ja.
Also, und das finde ich so spannend, was ich eben meinte mit diesem, wenn du halt auch andere Werke liest, also zum Beispiel hier von Joe Dispenza gibt es auch so Bücher und er kommt halt auch aus diesem wissenschaftlichen, neurologischen Bereich, also kennt das Gehirn einfach sehr gut und der zum Beispiel hat eine ganz andere Sprache, um über das Gleiche zu sprechen, weißt du? Und da geht es eben auch darum, wie krass einfach der Einfluss unserer Gedanken ist und dass wir körperliche Symptome manifestieren, dass wir auch körperliche Heilung manifestieren können, dass Ja, und dass wir eben tatsächlich auch durch den Raum wirken mit der Energie, die unsere Gedanken ausstrahlen. Also es ist schon sehr beeindruckend und ja, wie gesagt, ich finde diese Bücher, also wie gesagt, zum Beispiel für jemand, der eher so wissenschaftlich orientiert ist, da würde ich fast sagen, lies lieber Joe Dispenza oder so. Aber wer auch offen ist für eine eher spirituelle Sprache vielleicht auch, da ist hier zum Beispiel The Master Key System total gut.
Ja. Ja, oder man bewegt sich mal aus seiner Komfortzone und liest genau das andere. Das Äquivalent.
Genau, genau. Ja. Das ist eigentlich auch ein guter Tipp.
Ja. Weil das, also das, deswegen finde ich das auch so spannend, dass du es gerade eben am Anfang in deiner Einleitung betont hast, ne? Dass sich da ganz viele Paradigmen quasi oder ganz viele Standpunkte irgendwie auf so einem Berg treffen, also Soziologie, Spiritualität, Psychologie, und man kann selbst ja auch diese Verknüpfungen herstellen. Also selbst wenn ein Text sehr spirituell ist und man vielleicht gerade, also oder nicht gerade, sondern einfach generell nicht so veranlagt ist oder irgendwie vielleicht auch Probleme hat oder irgendwie seine Vorurteile oder so, dann kann es trotzdem manchmal total spannend sein, sich das mit einer gewissen Grundneutralität oder Unvoreingenommenheit irgendwie so zumute zu führen und Verbindungen herzustellen, die man selbst irgendwie sonst konsumiert oder so. Also, ja.
Ja, total. Also in dem Buch, was mich auch erstmal so ein bisschen abgestoßen hat, war, dass in dem Buch auch immer mal wieder so Bibelzitate erwähnt werden. Mhm. Aber es ist total cool, wie er das kontextualisiert, weil es geht dann in dem Moment nämlich nicht um die Religion, sondern eher um halt zu untermauern, dass dieses Wissen schon zu dieser Zeit da war. Also dass es einfach eine ganz andere Art war, darüber zu sprechen, aber dass dieses bittet und so wird euch gegeben oder bittet und glaubt nur daran, dass ihr es schon empfangen habt und es wird euers sein oder so. Also es ist jetzt paraphrasiert, aber so dieses, dass der Glaube an einen bestimmten Ausgang Einfluss nimmt darauf, ob dieser Ausgang wirklich eintritt oder nicht.
Und, also eher so als historisches Dokument quasi.
Genau. Ja, und also wenn man es auch so in dem Kontext sieht, wo da dieses Buch rauskam, macht es auch Sinn, weil Leute eher durch diese Brille über diese Themen nachgedacht haben. Und man eben die wahrscheinlich dann da abgeholt hat, wo sie standen sozusagen.
Ja,
aber das war wirklich ein richtiger Gamechanger für mich, das Buch.
Ja, spannend. Cool. Ja. Das sind echt drei voll unterschiedliche Sachen. Irgendwie cool, dass man jetzt mal aus allem so ein bisschen was greifen kann.
Ach, und eine Sache noch in dem Buch, weil wir immer da auch schon mal drüber gesprochen haben in einer Folge, das Thema Visualisieren.
Ja.
Weil es ist ja eine Sache, zum Beispiel sich gesunde Glaubenssätze anzueignen, dieses Thema Affirmationen und so weiter. Aber dass das Visualisieren eines positiven Ausgangs zum Beispiel, ja auch zum Beispiel im Sport wird das ja auch angewendet. Also dass die erfolgreichsten SportlerInnen bei Olympia, die visualisieren sich den Ausgang ihres Wettkampfs.
Ja.
Und das gehört dazu. Und die, denen das am besten gelingt, die haben auch die beste Performance so. Und dass dieses Thema Visualisieren zum Beispiel, da gibt es in diesem Buch zum Beispiel auch so Übungen, dass man eben bestimmte Dinge visualisieren soll und zum Beispiel mit einem Foto von jemandem und man dann eben das die eine Minute lang anschaut und dann die Augen schließt und das in all seinen Details sich nochmal vors innere Auge holen soll.
Ja.
Und als ich das gemacht habe, Emma, ist mir mal aufgefallen, wie krass Vorstellungskraft eigentlich funktioniert. Und wie krass auch nicht. Also wie auf der einen Seite, wie gut man das trainieren kann und auf der anderen Seite, wie gut man das auch trainieren muss, weil es auch irgendwie so ein verkümmerter Nerv ist, dieses sich einfach mal Dinge vorstellen, statt sich immer Bildmaterial herzuholen.
Ich finde das richtig, richtig spannend, weil ich finde, damit kann man sich mal richtig gut tackeln selbst, weil man ja, also mit was, also ich finde das eine total gute Achtsamkeitsübung generell, einfach um irgendwie diesen Aspekt so ein bisschen zu trainieren. Das habe ich in Wien eine Weile immer gemacht, habe ich so Farbspaziergänge gemacht. Also da bin ich so spazieren gegangen und habe mir alles angeschaut, was rot war zum Beispiel. Oder habe auf alles geachtet, was rot war. Und dann gehst du halt ganz anders durch so eine Stadt und nimmst halt deine Umgebung ganz anders wahr. Und das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht auch erstmal so ein bisschen albern, weil man so durch die Stadt geht und auf rote Sachen guckt. Aber das macht so viel mit einem, weil man dann erstmal merkt, wie man im Alltag einfach nicht mehr Sachen richtig anschaut. Und ich wette mit allen, dass wenn ich jetzt irgendwie, wenn du mir jetzt beschreiben solltest, wie dein Stammkiosk von außen aussieht, könntest du mir das nicht richtig sagen, weil man sich nie so vor was stellt und ganz genau hinguckt, wie sieht das aus, was ist das für eine Schriftart, wie sieht das Schild aus, voll, steht da was vor, wie groß ist das Fenster, sondern du gehst halt jeden Tag selbstverständlich so durch die Welt und kriegst deine Umgebung nicht so richtig mit und dann ist es total klar, dass du in deinem Kopf selbst auch Sachen nicht so gut visualisieren kannst, wenn du in deiner Wahrnehmung schon Schwierigkeiten hast, Sachen
dieses bewusste Wahrnehmen.
Ja. Und deswegen, ich finde das irgendwie, ich mache das total gerne, wenn ich merke, dass ich so ein bisschen neben der Spur bin oder irgendwie so nicht richtig greifen kann, wie es mir so geht oder dass irgendwie gerade alles viel ist, dann mache ich gerne ab und zu so Übungen. Deswegen musste ich gerade so schmunzeln, als du es mit dem Foto gesagt hast, weil ich versuche mich manchmal so ein bisschen selbst zu challengen, indem ich dann mir ganz genau oder mir zum Beispiel ganz genau überlege, was hatte heute mein Kollege an? Was hatte der an? So, einfach so, oder ne, wie sah heute mein Schreibtisch aus, als ich gegangen bin? Was lag da ganz genau? Also irgendwie so Kleinigkeiten, um irgendwie so ein bisschen Bewusstsein zu trainieren, ja.
Voll gut. Ja, aber ich finde den Farbspaziergang auch spannend, weil ich finde, das ist auch nochmal so eine Bestätigung auch ein bisschen von diesem Anziehungsgesetz, weil man feststellen wird, wenn man darauf achtet, wo überall rote Sachen sind oder so, dann tauchen auch viel mehr rote Sachen auf. Oder
ist absurd.
Wenn man anfängt, über irgendeine Automarke nachzudenken, weil man überlegt, sich das Auto zu kaufen oder so, dann siehst du plötzlich überall dieses Auto und du kommst nicht drum herum, das überall zu sehen. Und genau das ist dieses Glaube, Fokus, Wirklichkeit, dass man das, was man glaubt, dass ne, darauf hat man den Fokus und worauf man den Fokus hat, das sieht man plötzlich überall.
Ja,
also,
super spannend.
Sich da etwas Positives herzuholen, ist eine sehr gute Variante, dass es einem im Alltag auch besser geht. So mal ganz verkürzt.
Wirklich.
Ja, Emma,
ja,
das
cool,
waren
meine
drei Books.
Hat mir mega Spaß gemacht. Ich bin irgendwie wirklich echt hyped. Ich habe mich schon die ganze Zeit auf die Folge gefreut. Irgendwie süß. Ich habe jetzt mal so eine kleine Hörerperspektive eingenommen. und fand es echt
so
total spannend. Und ich finde, daran merkt man auch mal, wie viel verschiedene Arten von Literatur einen irgendwie auf gleiche oder auf unterschiedliche, aber dann doch auf gleiche Art begeistert und irgendwie, ich mag das irgendwie immer gerne so zu sehen. Wir sind halt nicht schwarz auf weiß und alles ist irgendwie immer dasselbe und wir haben irgendwie immer dieselben Vorlieben oder so, sondern wir sind Menschen mit so vielen verschiedenen Interessen und Strukturen und da kann einem zwischendurch mal was ganz anderes begeistern als vielleicht nächste Woche oder so und irgendwie finde ich die drei Bücher haben es ganz gut abgebildet, dass man aus sehr vielen verschiedenen Sichtweisen Sachen mitnehmen kann irgendwie.
Ja, und dass Diversität im eigenen Bücherregal wirklich gut tut.
Ja, total.
Also, und man zum Teil wirklich auf die gleichen Prinzipien trifft, aber aus unterschiedlichen Perspektiven.
Ja, vor allem.
Emma.
Yes, und da kann ich wirklich wieder nur euch ans Herz legen. Wir sind auch gespannt auf eure Tipps, jetzt wo wir mit unseren durch sind. Also schreibt die gerne hier in die Kommentare oder uns auf Instagram. Unter Vorwärtsfallen findet ihr uns und auch dann unsere Accounts jeweils. Also folgt uns da gern und schreibt uns, was eure Lieblingsbücher so sind. Und wenn ihr es öffentlich teilen wollt, freuen wir uns umso mehr. Dann hat die ganze Community was davon. Also Kommentarspalten bei eurer Podcast-Plattform des Vertrauens funktioniert auch.
Genau. Und wenn ihr jetzt gerade mal 5 Sekunden für uns habt, dann geht auf jeden Fall auch mal bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens auf die Bewertungsfunktion und lasst uns mal 5 Sterne da. Das hilft dem Podcast, von mehr Leuten entdeckt zu werden und macht uns glücklich. Von daher, go ahead und lasst uns mal 5 Sterne da. Da freuen wir uns. Yes. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr den Podcast an eure Freunde, eure Familie, eure ArbeitskollegInnen weiterschickt und sagt, ey, hör mal rein, ist gut.
Gerade gute Buchempfehlungen können vielleicht der ein oder andere mal wieder gebrauchen. Also feel free to share. Wir freuen uns auf jeden, der dazu stößt. Und wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
Yes, Emma, ich freue mich.
Okay, ich mich auch. Tschüss.